Das kraftvolle und dynamische Leben als Nachfolger Jesu. 1. Thessalonicher 1, 2 bis 10. Das ist der Text, um den es heute geht. Und ich möchte einmal den Text vorlesen. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Ein wunderbarer Text, wie ich finde. Darüber könnte man Wochen sprechen. Ich möchte über ein paar Aspekte mit euch nachdenken und euch dafür begeistern, was mir der Herr gezeigt hat in diesem Text. Wir möchten zunächst die ersten drei Verse anschauen. Und in diesen drei Versen sehen wir, wenn wir das nochmal uns anschauen, wie Paulus hier spricht, wie Paulus hier schreibt, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Also hatte Paulus nicht genug zu tun. Er hat so viele Gemeinden, er hat so viele Leute, er hat geschrieben, noch und nöcher. Ja? Und er schreibt, es vergeht kein Tag, an dem ich für euch bete, an dem ich an euch denke, wo ich für euch in Fürbitte einstehe. Und ich sehe hier eine Liebe, eine Leidenschaft und eine Dankbarkeit, wie man es vielleicht ja, an wenigen Stellen des Neuen Testaments auch sieht. An einigen schon, aber hier auch in einer besonderen Art und Weise. Paulus bringt so eine Wertschätzung und so eine Liebe dieser Gemeinde gegenüber. Paulus schreibt voller Freude und Erleichterung. Man muss wissen, wenn man den Thessalonicher Brief ein bisschen studiert und auch so ein bisschen den Kontext, dann gibt es eine Stelle, wo beschrieben wird, dass Paulus frühzeitig abreisen musste. Und die Gemeinde in Thessalonica, die hat Verfolgung erlebt. Das war eine relativ junge Gemeinde, aber diese junge Gemeinde hat schon Verfolgung erlebt. Und das können wir im Brief an mehreren Stellen lesen. Es gab dort feindlich gesinnte Gruppen, die sich aktiv gegen diese Gemeinde angefangen haben anzugehen. Und trotzdem, diese Gemeinde hielt am Glauben fest. Und Paulus und seine Mitarbeiter mussten die Stadt im Schutz der Dunkelheit vorzeitig verlassen. Sie mussten quasi heimlich fliehen, dass sie nicht entdeckt werden. Und einige Christen, und das kann man auch im Brief nachlesen, die wurden vor die Stadtverwaltung zitiert und sie wurden angeklagt und angeklagt und angeklagt und sie hielten standhaft fest für ihren Glauben. Und es gab Gruppen, die sich zunehmend gegen den Christen auflehnen. Ist es nicht interessant, was der Herr manchmal, ich sag mal, frisch bekehrten, neu bekehrten Menschen zumutet? Ja, die Gemeinde gab es noch nicht lang. Und plötzlich stehen sie vor vor irgendwelchen Gremien und müssen für ihren Glauben einstehen. Was mutet Gott eigentlich manchmal uns zu? Gerade wenn wir vielleicht gar nicht so lange im Glauben unterwegs sind. Aber ich glaube, es ist seine Kraft, die uns hilft. Es ist sein Heiliger Geist, der uns in solchen Situationen hilft, standhaft zu sein. Und wir werden auch in diesem Text entdecken, was für eine gewaltige Kraft in diesem Text entfaltet wird. Und dann schreibt Paulus, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Und was für einen Grund hat Paulus, so zu sprechen? Was für einen Grund hat Paulus, so gut auch über die Gemeinde zu sprechen? Wir wissen ja, es gibt auch Gemeinden im Neuen Testament, da ist Paulus eher ein bisschen kritischer. Sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen und was wendet ihr euch dem Evangelium ab, was wir euch gebracht haben und was wir, es gibt ja auch andere Stellen. Und wir sehen in diesem Text, in den ersten drei Versen, dass hier von Glaube die Rede ist, hier ist von Liebe und von Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und jeder von uns, glaube ich, sonst wären wir nicht hier, jeder von uns hat doch den Wunsch, dass diese drei Elemente in unserem Leben verankert sind, oder? Glaube, Liebe und Hoffnung. Dass das in unserem Leben richtig präsent ist, dass das alles durchdringt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 8 steht, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Darum geht's, dass in unserem Leben Glaube, Liebe und Hoffnung verankert ist. Und Glaube, Liebe, Hoffnung, wie wir es hier in diesem Text sehen, die sind nicht einfach nur fromme Begriffe. Es geht nicht einfach nur darum, fromm daherzureden, dass wir irgendwie wir müssen den Nächsten lieben. Wir müssen das tun, ihr Lieben. Wir müssen das wirklich tun. Und ich sag euch, die Menschen merken sofort, ob wir sie lieben oder nicht. Wir können viel erzählen. Aber wenn die Menschen nicht spüren und erleben und wahrnehmen, dass wir sie bedingungslos lieben, werden sie das Evangelium so nicht annehmen. Warum? Weil es die Liebe ist, die die Herzen erreicht und nicht einfach nur frommes Dahergerede. Seid ihr mit mir? Es ist die Liebe, es ist der Glaube, es ist die Hoffnung, die uns trägt und die um die es wirklich sich alles dreht. Und diese Dinge sind ein ganz wichtiger Bestandteil, um geistliches Leben als Christ so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir wollen doch alle Gott gefallen. Wir wollen alle Gott gefallen. Und ich freue mich darüber. Ich glaube, sonst wärst du nicht hier. Sonst hättest du keine Sehnsucht danach. Sonst würdest du dir nicht eine Dreiviertelstunde eine Predigt anhören, Woche für Woche, wenn du diese Sehnsucht nicht hättest. Ja, also manchmal denke ich so, ja, also wer macht das schon? Ja, Woche für Woche sich hinzusetzen, sich irgendwelche Worte anhören, weil in uns doch etwas passiert in unserem Herzen, wenn das Wort gepredigt wird, oder? Es ist der Heilige Geist, der anfängt zu wirken. Spurgeon hat einmal gesagt, wir müssen mit der ganzen Rüstung Gottes gewappnet sein, bereit für Heldentaten, die man anderen nicht zumutet. Interessant, oder? Gott mutet uns Dinge zu, die er anderen in der Welt nicht zumuten würde. Gott mutet uns ein demütiges Leben zu, die er anderen nicht zumuten würde. Warum? Weil unser Antrieb nicht irgendeine Religion ist, sondern Gott. Sondern der Heilige Geist. Er ist es, der in uns lebt. Und er möchte jeden Einzelnen von uns dazu gebrauchen. Und wenn ich hier in die Runde schaue, ich sehe so viele Krieger Gottes. Ich sehe so viele erfüllte Gläubige. Fang mal an, anders über dich zu denken. Demut ist gut, aber es gibt auch eine falsche Demut. Oder? Es gibt auch eine Art von Demut, das ist einfach nur eine andere Form, irgendwie, ich glaube, das Gefühl, Wertlosigkeit oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Lass uns anders darüber denken. Diese drei Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung, ist ein unverkennbares Merkmal von wahren Nachfolgern. Es ist unverkennbar. Es ist unverkennbar in dem Leben von Leuten, ob diese Dinge Glaube, Liebe und Hoffnung in einem Leben drin sind. Und geistlicher Erfolg wird an diesen drei geistlichen Charakterzügen gemessen. Das sind die Charakterzüge, worauf es ankommt. Es kommt nicht darauf an, wie viel Zahlen, wie viele Mitglieder die Gemeinde hat. Es kommt nicht darauf an, was für einen äußeren Erfolg ich habe. Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die Charakterzüge wahrer Jünger, wahrer Nachfolger. Und du kannst dich selber prüfen, wie es in deinem Leben um diese Dinge steht. Du kannst dich prüfen. Du kannst Gott bitten, dass er diese Elemente in deinem Leben hervorbringt. Und ich sage euch, das wird so eine Kraft haben, das hat die Welt wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ich glaube, Gott ist dabei, seine Gemeinde zuzurüsten, zu verändern, hineinzusprechen, dass diese Gemeinde so erfüllt ist und so überzeugt ist von den Dingen, die in der Bibel stehen, dass nichts und niemand in der Lage ist, diesen Glauben kaputt zu machen. Ja? Gott ist dabei, uns zuzurüsten. Gott ruft seine Braut. In dieser Gebetswoche habe ich ganz stark den Eindruck gehabt, Gott fängt an, seine Braut zu rufen. Gott ruft und sagt, komm, bist du bereit? Bist du bereit, mir nachzufolgen? Bist du bereit, mir alles zu geben, alles niederzulegen? Bist du bereit, mein Jünger zu sein, mein Nachfolger? Wisst ihr, unser Glaube muss sich täglich bewähren. Ich denke, da erzähle ich nichts Neues. Innere und äußere Einflüsse, die versuchen, unseren Glauben in Frage zu stellen, oder? Kennen wir das? Jeden Tag. Ich denke manchmal so, Herr, warum hast du uns nicht irgendeinen Schlüssel in der Bibel gegeben oder irgendeinen Bibeltext, den müssen wir nur einmal lesen, ja, und dann war es das. Also ich bin dann so geheiligt und ich bin dann so verändert, mein Charakter ist so gereinigt, so klar, dass ich, wäre ein bisschen komisch, glaube ich, oder? Übrigens, die Leute, die auf sowas irgendwie sagen, ich habe jetzt irgendwas gefunden oder so, da muss man vorsichtig sein. Ja? Es gibt nur einen, der sowas verkörpert, und das ist Jesus. Ja, es gibt nur einen, und zu dem müssen wir, den müssen wir kennenlernen, zu ihm müssen wir gehen. Und ich hatte, bevor ich mit der Predigt angefangen habe, so wirklich dieses Bild, ich musste immer wieder dieses Kreuz anschauen, wie Jesus am Kreuz hing und wie sein Blut von ihm floss. Für wen? Für dich. Und für mich. Pure Liebe. War das ein Held? Das war ein Held. Das war ein Held. Wisst ihr, die Juden haben geglaubt, der Retter, ihr Retter wird kommen und die Griechen vernichten. Und was ist passiert? Ihr Retter kam und die Griechen haben ihn vernichtet. In ihren Augen. Die Griechen haben ihn ans Kreuz gebracht. Die Römer. Hey, passt auf, gut. Kann man das irgendwie rausschneiden später? Nein. Okay, die Römer, genau. Die Römer, ja? So, ihr habt's, genau. Okay. Er ist es, um den es sich dreht. Zu ihm müssen wir. Wisst ihr, wir erleben es doch alle. Dinge in unserem Leben kommen plötzlich rein und ziehen uns den Boden unter den Füßen weg. Und die große Frage ist, was passiert dann? Nicht in Zeiten, wo es uns gut geht. Schau mal, was kommende Woche passiert. Ich bin kein Hellseher, aber ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Moment geben wird, wo du irgendwie ein bisschen, sagen wir mal so, keinen guten Tag hast. Ja? Was ist dann? Was ist dann, ihr Lieben? Auf was stellen wir uns dann? Glaube hat nichts mit erster Linie mit Gefühlen zu tun. Glaube heißt, eine Beziehung zu haben. Und wenn ich wenn es mal nicht gut geht, wenn ich mal nicht so fühle oder was weiß ich, oh, das gibt's auch, ja. Ja, auch in unserer Ehe, wo ich manchmal denke, irgendwie, was ist denn los? Irgendwie, ja, die Gefühle sind jetzt nicht so irgendwie. Aber es ist eine Beziehung. Es ist eine Entscheidung, es ist ein sich hingeben, immer wieder neu. Wir wissen, dass die Liebe zu Gott und zu den Menschen das Wichtigste im Leben ist. Und dennoch fühlt es sich doch manchmal so an, dass all unsere Reserven verbraucht sind. Wir können nichts mehr geben. Wir wissen einfach nicht, was wir geben sollen. Es gibt einen Kampf um unser Herz, um unser Leben und unsere Existenz als Kinder Gottes. Sind wir uns dessen bewusst? Es gibt einen Kampf jeden Tag, auch jetzt. Ich weiß, dass in diesem Moment, wo ich predige, ein Kampf da ist um unser Herz, um unsere Existenz. Und der Feind will, alles, was er versucht, ist Zweifel zu sehen und uns zu entmutigen. Und dass wir anfangen, nur um uns selbst zu kreisen. Und in dieser Gebetswoche ist mir das so wichtig geworden. Und wir haben dafür auch öfter gebetet. Und die Eindrücke kamen immer wieder. Ich glaube, wenn in einer Gemeinde es sich wirklich um Gott dreht, passiert Erweckung. Passiert Erweckung. Ich glaube, wenn in einer Gemeinde es sich wirklich um Gott dreht, werden Menschen angezogen von seinem Licht und wir werden ausgesandt in seine Autorität. Wir können nicht einfach dann hier einfach für uns bleiben und wir werden das gleich sehen. Gott liebt uns so sehr, dass er uns sein Wort gibt. Durch sein Wort werden wir zu Überwindern. Und ich will dir heute Morgen zusprechen, du bist ein Überwinder, egal was du gerade durchmachst. Egal welche Schwierigkeiten du in deinem Leben machst, du bist ein Überwinder im Namen Jesus. Jesus lebt in dir und er ist in der Lage, alles zu verändern in deinem Leben. Auch wenn du vielleicht manchmal das Gefühl hast, es funktioniert nicht. Auch wenn du gefühlt wie vor einer Wand stehst. Wie oft stehen wir vor solchen Wänden? Ich frage mich, wie oft ich kommende Woche vor solchen Wänden stehen werde. Ich hasse diese Wände. Ja? Aber sie bringen mich dazu, dass ich wieder neu auf meine Knie gehe und sage, Herr, ich brauche dich. Dass diese Wand endlich verschwindet in meinem Leben. Und dann kommt er. Nicht immer so, wie ich es will. Aber er kommt. Und er hilft. Und er lässt diese Wand einkrachen. In Römer 8, Vers 37 bis 39 steht, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Amen. Es kann uns nicht scheiden. Und in Vers 4 in unserem Text, im Thessalonicher Brief, schreibt Paulus, erwähnt es in Vers 4 auf einmal so, ihr seid von Gott geliebt. Er erinnert sie. Er sagt, ihr seid geliebt, Leute. Vergesst es nicht. Vielleicht ist das die einzige Botschaft heute, die für uns relevant ist, für alle. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Wie schwer fällt es uns oft, gerade das zu glauben. Ich glaube, die Liebe ist der Schlüssel für alles. Die Liebe ist der Schlüssel. Die Liebe in meinem Leben von ihm zu mir, aber auch die Liebe von mir zu anderen. Die Liebe ist der Schlüssel. Ich möchte zum zweiten Teil kommen im Text. Und hier spricht Paulus plötzlich vom Heiligen Geist. Er sagt, Gott redet nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Wisst ihr, der Heilige Geist ist nicht gekommen, um uns nur ein bisschen zu helfen. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, dass wir einfach nur in bestimmten Situationen sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich jetzt. Einfach nur gib mir ein bisschen Kraft. Ich glaube, der Heilige Geist ist gekommen, um uns komplett zu transformieren. komplette Veränderung, eine Verwandlung, eine Umkehr, ein neues Wesen. Komplett anders. Wir denken komplett anders als vorher. Wir leben komplett anders, als es uns die Welt beschreibt. Und die Leute halten uns vielleicht manchmal für bekloppt. Aber wir leben diese Dinge und wir erleben dann auch, wie das Reich Gottes sich manifestiert. Wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Die große Frage, und in diesem Text werden interessante Dinge angesprochen. Wie redet Gott? Wir sehen hier, dass hier steht, dass er durch unser Wort, durch das Wort der Apostel, die Apostel sind gekommen und haben gelehrt, durch das Wort redet Gott. Ich glaube, dass durch mich Gott jetzt redet. Prüft alles, das Gute behaltet. Nicht alles, was ich sage, ist Wort Gottes. Manches ist auch einfach nur Jürgen. Oder? Was für eine Offenbarung heute Morgen. Ja, aber das ist wichtig, weil sonst kommen Leute zu mir und sagen, aber du hast doch dies gesagt und das und sorry. Ja, gut, da war ich wahrscheinlich ein bisschen zu, irgendwie auf einem anderen Trip oder so. Nee, man macht auch Fehler. Aber das Wort Gottes ist uns gegeben. Und dann ist von einem machtvollen Wirken des Heiligen Geistes die Rede. Die Zuversicht der Apostel und das Verhalten der Apostel. Sehr, sehr spannende und interessante Dinge. Hört mal zu. Wenn es um das Wort geht, in Matthäus 4, Vers 4 steht, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wovon lebst du? Womit ernährst du dich? Womit fühlst du dich? Was lässt du in dich rein? Nimm das Wort Gottes. Fang an, einfach zu lesen. Fang an, dich damit aufzusaugen. Es gibt heutzutage solche genialen Möglichkeiten. Ja, ich mache es immer wieder, dass ich auf mein iPod Predigten auch, aber die Bibel drauf packe und dann höre ich mir das Wort Gottes an. Ich lese darin. Heute mittlerweile gibt es solche genialen Programme. Da brauchst du nur ein paar Klicks und dann kriegst du schon was weiß ich, was für Informationen. Man kann sich darin auch manchmal verlieren. Das haben so Pastoren manchmal so an sich, dass sie sich dann irgendwie dann verlieren in dem Ganzen. Aber es macht unglaublichen Spaß. Und dann ist von einem machtvollen Wirken des Heiligen Geistes die Rede. Und 1. Korinther 2, Vers 4 steht. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das ist das, worum es geht. Wenn es nur leere Worte bleiben, Leute, die Worte, die verändern gar nichts. Es ist Gottes Geist und Kraft, was verändert, was transformiert. Es war der Heilige Geist, als er zur Apostelgeschichte auf die Erde kam und plötzlich eine Erweckung losbrach. Die Welt hat sowas noch nicht gesehen. Und überall, wo sie zusammenkamen und das Wort predigten, es steht ja an ganz vielen Stellen, und das Wort wuchs, und das Wort wuchs, und das Wort wuchs. Und die Menschen kamen zu glauben. Und das ist eine Vision von mir, dass hier in unserem Landkreis Göppingen und Esslingen, wie wir diese Woche mehrmals darüber gesprochen haben, weil wir grenzen ja auch an Esslingen, ja? Ich will mich nicht nur mit Göppingen zufrieden geben, ja? Hey, es gibt 750.000 Menschen in beiden Landkreisen zusammengenommen. Hey, das sind genug Leute für unsere Gemeinde, oder? Und auch für alle anderen Gemeinden. Und es geht nicht darum, zu wem gehst du. Hey, wir machen einfach unseren Auftrag. Wir leben einfach das, was zu uns Gott berufen hat. Und die Menschen werden sich bekehren, und das glaube ich. Die Menschen werden Jesus kennenlernen und sie werden seine Jünger sein. Weil sie die Kraft Gottes anfangen zu erleben und nicht nur Menschenwort. Seine Kraft. Als ich in der Ukraine war, vor ein paar Jahren, dieses Erlebnis, diese Zeit, diese 10 Tage, das war eine der eindrücklichsten Dinge in meinem Leben. Wir sind in Dörfer reingegangen, das war so krass. Also uns haben Leute Geschichten erzählt und uns hat eine Frau zum Beispiel erzählt, dass sie ihr Mann ist Alkoholiker und Alkohol ist ein Riesenproblem dort. Und er trinkt und trinkt. Und das Problem ist, er ist jemand, der dann sehr aggressiv wird. Es gibt ja denjenigen, der eher introvertiert dann wird, der nichts mehr sagt, irgendwann schlafen geht, und es gibt die, die anfangen zu prügeln. Ja? Und stellt euch mal vor, du bist mit so jemandem verheiratet, der prügelt. Und sie hat Schläge einkassiert in ihrem Leben. Das ist, ich sage immer so schön, das geht auf keine Kuhhaut. Also es ist wirklich heftig. Und dann erzählt sie so, was sie so auch erlebte. Und sie war gläubig und ihr Mann nicht. Und er Alkohol und wirklich Probleme. Und eines Tages kommt er rein und sie sieht in seinen Augen, dass er total betrunken ist, aber sie entdeckt in seinen Augen, dass es nicht nur einfach betrunken ist, da ist eine Besessenheit jetzt auch in seinen Augen. Und was macht er? Er packt eine Axt, ja, er nimmt eine Axt und holt aus und will diese Axt auf sie schmeißen. Stellt euch das mal vor, der eigene Ehemann. Und sie sitzt auf ihrem Sofa und steht auf und sagt, und in Jesu Namen bist du jetzt, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, also bleibst du jetzt stehen oder schweigst du jetzt oder irgendwas hat sie gesagt, in Jesu Namen schweig jetzt. Und in diesem Moment, ja, sie erzählt, er nimmt diese Axt und in dem Moment, so, ist er einfach eingefroren. Er ist einfach eingefroren. Er konnte die Axt gar nicht auf sie schmeißen. Ich war in der Wohnung, wo das passiert ist. Ich saß dort, ich hab mit dieser Frau geredet, ja. Und sie hat mir Stellen an den Wänden, an den Türen gezeigt, die er demoliert hat. Und dann haben wir auch mit diesem Mann geredet. Und er hörte zu, und er hörte zu. Wir durften sogar für ihn beten. Ich weiß nicht, wie es jetzt um ihn steht. Gott möchte, dass wir ihm so bedingungslos nachfolgen und so lieben, dass wir in seinem Namen in der Lage sind, in die destruktivsten und finstersten Bereiche hineinzugehen, um Licht reinzubringen, um Hoffnung reinzubringen, um Glaube reinzubringen. Und er will dich dazu gebrauchen. Jeden. Wenn wir weiterlesen, hier ist von Zuversicht der Apostel die Rede, auch man kann auch sagen, ein Vertrauen auf Gott. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. So fühlen wir uns doch manchmal, oder? Wie so ein kleines Vögelchen. So, und der Feind, der kommt und der, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So fühlen wir uns doch manchmal, oder? Aber hey, der Vogel, der ist ganz locker. Der hat Vertrauen. Er weiß ganz genau, die Finsternis und die Gewalten um ihn herum sind mächtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt Naivität ist oder Unwissenheit. Hä? Ja. Ja, genau, er reinigt ihm die Zähne. Okay, so will ich das jetzt nicht auslegen. Also wir dienen jetzt nicht dem Feind oder so. Dieses Bild hinkt natürlich, ne? Ihr versteht schon. Also. Aber manchmal fühlt es sich doch so an, dass wir einfach nur klein sind, einfach nur irgendwie nichts zu sagen haben, irgendwie so, ja, ich und mein kleines Leben und dann kommt die Welt und ja, so. Aber wo ist Gott? Wo ist Gott? Du bist ein Überwinder und du kannst Gott vertrauen. Das nächste, da spricht Paulus über das Verhalten der Apostel. Dadurch spricht Gott. Ihr seht es dort. Gott spricht durch unser Verhalten. Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Gott spricht durch dein Verhalten. Entweder spricht er oder er spricht nicht. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Entweder Gott gebraucht Entweder du lässt dich gebrauchen durch dein Verhalten, durch deine Art, durch das, wie du Menschen begegnest, durch das, wie du mit Menschen sprichst, durch das, wie du über Leute denkst. Gott spricht dadurch. Entweder oder er spricht nicht dadurch. Die Frage ist, wer spricht und was spricht? Und die große Frage ist, mit welchen Menschen umgeben wir uns? Von wem lassen wir denn uns so füllen? Wer darf denn in unser Leben sprechen? Weil die sprechen ja auch. Jeder spricht. Jetzt nicht nur verbal. Versuch mal so einen Sonntag hier mal ein bisschen aufmerksamer durchzulaufen. Und wir haben ja unterschiedlichste Begegnungen. Und dann versuch mal wahrzunehmen, wie er spricht. Versuch mal wahrzunehmen, wie du sprichst. Ja? Nicht nur verbal. Was kommen da für Botschaften? Unsere Sprache beeinflusst andere Menschen. Unser Verhalten beeinflusst andere Menschen. Und wenn wir hierher kommen, wisst ihr, und es gibt ja irgendwie dieses Phänomen in den Gemeinden, ich komme und ich bin möglichst unaufmerksam, möglichst, dass mich niemand sieht. Unauffällig. Ich respektiere da jeden, wer das so macht. Aber was für eine Sprache sprechen wir in dem Moment? Ja, was sprechen wir da? Lasst mich bitte alle in Ruhe. Und wie soll Beziehung entstehen? Das Gegenpol, Leute, die permanent nur am Reden sind. Ich weiß nicht, ich glaube, in unserer Gemeinde haben wir gar nicht das Problem. So Leute, die immer eins nach dem eine Geschichte nach dem anderen und sie hören nicht auf. Das ist auch okay, wenn die so viel mit Gott im Leben, aber da kommt nicht so, und wie geht's dir? Was hast du so erlebt? So wie geht's dir? Lass uns doch mal Beziehung bauen. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir solche Menschen werden, die andere inspirieren und näher zu Gott bringen. Dass wir andere inspirieren. Und du kannst, egal wie lange du mit dem Herrn unterwegs bist, du kannst mit Gott andere inspirieren, in eine noch tiefere Beziehung mit Gott zu leben. Aber das muss aber auch vorher in dir drin sein. Das muss in dir leben. In Vers 6 steht Anfeindungen und Verfolgung zum Trotz. Hatten die Thessalonicher, trotz dieser Dinge hatten die Thessalonicher große Freude. Diese Freude war im Heiligen Geist gewirkt. Jemand sagt mal, in Krisen zeigt sich, ob unser Glaube wirklich unser Herz erreicht hat oder nicht. Eine Krise ist eine Gelegenheit, um die Erfüllung von Gottes Verheißungen in unserem eigenen, persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Leben zu erleben. Eine Krise ist eine Gelegenheit, Gott zu vertrauen. Eine Krise ist für den Christen eine Einladung, im Dunkeln Licht zu sein. Es ist eine Möglichkeit, dass sich Gott darin offenbart. Und wenn du zurzeit in einer Krise bist, dann bitte den Heiligen Geist, dir übernatürliche Freude zu schenken. Bitte ihn einfach. Und dafür musst du jetzt nicht irgendwie 3 Stunden am Stück und was weiß ich, also kannst du auch, ja, also fühl dich da frei. Aber er ist darauf nicht angewiesen. Er ist einfach auf unsere Ehrlichkeit angewiesen. Und dann möchte ich zum dritten Teil kommen. Glaube, der überall bekannt ist. Und der Teil gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ihr spürt auch mein Herz die letzte Zeit, so dieses raus, ja, bisschen atmen irgendwie, ja. Mir ist es hier zu eng, ganz ehrlich, oder? Ich mag dieses Gebäude, aber das ist nicht das Einzige, ja. Das Reich Gottes beschränkt sich nicht hier auf dieses Gebäude. Amen? Es gab keinen Ort, sagt Paulus, an dem man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hat. Stellt euch das mal vor. Es gab keinen Ort. Überall sprach man darüber. Die Menschen staunten und redeten über den Glauben der Thessalonicher. Das Evangelium, das erreichte ihre Herzen und es breitete sich wie ein Buschfeuer aus. Niemand konnte dieses Feuer aufhalten. Es gab kein verborgenes Christentum. Es gab keine verborgene Nachfolge. Sie bekannten Gott und vertraten kühn ihren Glauben, egal wo sie hingegangen sind. Natürlich bitte in Weisheit und in Liebe und nicht um der Bekehrungswillen, sondern einfach um des Menschen willen. Es gab, ich habe es auf der Leiter Klausurwochenende gesagt, es gab zwei Gruppen, die sind in eine unerreichte Volksgruppe gegangen, Volksstamm oder was weiß ich. Es sind zwei Gruppen, zwei völlig verschiedene. Der eine hatte den Ansatz, wir gehen dorthin und bekehren die Leute. Wir kommen mit Doktrin, also mit Lehren und sie müssen dann die Bibel, müssen Bibelverse lernen und was weiß ich. Also vom Ansatz her kann ich nachvollziehen. Ja, ist okay, also die Bibel wirklich auszubreiten. Aber ihr Fokus war wirklich, Menschen müssen sich bekehren. Und die andere Gruppe, die ist hingegangen und haben gesagt, wir lieben einfach nur. Wir lieben einfach nur. Und ich weiß jetzt nicht den genauen Zeitraum. Auf jeden Fall, innerhalb von vielleicht ein paar Monaten hat man dann so mal nachgefragt, wie sieht's jetzt aus? Wie sieht's mit den Bekehrungen aus? So, wisst ihr, was interessant ist? In der Gruppe, die mit dem Bekehrungsansatz, also die bekehren, 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 hat sich eine Person bekehrt. Und in der anderen Gruppe 100. Warum? Wenn Menschen sich geliebt wissen, dann folgen sie, weil sie geliebt werden und nicht, weil sie manipuliert werden. Und wir können auch das Wort Gottes in Menschen rein manipulieren und das wurde und wird zuhauf getan. Oder wir lieben den Menschen einfach bedingungslos, weil der Mensch uns wichtig ist. Und ob er sich bekehrt, ob er sich für Gott entscheidet, für Jesus entscheidet, hey, das ist doch eine Sache zwischen ihm und dem Vater. Ich muss doch keine Strichliste irgendwie führen. Jemand sagte mal, es sind nicht die großen Menschen, die die Welt verändern, sondern schwache Menschen in den Händen eines großen Gottes. Unser Gott ist groß. Unser Gott ist groß. Ich will euch die Frage stellen. Glaubt ihr wirklich, dass in unserer Region, in Göppingen und in Esslingen, ich würde euch damit nerven jetzt, solche Zeiten wirklich anbrechen, dass das Evangelium, dass das Reich Gottes sich ausbreitet wie ein Feuer? Glauben wir das? Okay. Ich auch. Aber das heißt, ich muss mich Gott hingeben. Bedingungslos. Bedingungslos. Ich muss auf den Knien stehen und einstehen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich war gestern mit Elisabeth bei Luise, ne? Luise. Gott sei Dank, ich habe einen Anruf bekommen und Angelika erzählte mir, Luise liegt im Sterben. Und Elisabeth hat mit ihr vorher telefoniert und sagte, ruf mal Jürgen an und so weiter. Und hat sie mich angerufen und dann sind Elisabeth und ich hingefahren. Und hey, als ich so am Sterbebett stand und meine Schwester dort sah, mich hat es irgendwie gebeutelt in dem Moment. Ich weiß auch nicht. Also ich konnte nicht an mich halten. Meine Tränen, die flossen. Und weil ich war einfach so, ja, ihr wisst, ich könnte sicherlich nachvollziehen. Und ich saß da und ich habe sie angeschaut und ich dachte, Herr, was für ein Geschenk. Diese Person, sie kennt dich. Wenn sie jetzt aufhört zu atmen, ist sie in der Ewigkeit. Jetzt in diesem Moment sterben so viele Menschen in unserer Region, wahrscheinlich genauso, und sie machen ihren letzten Atemzug und sie werden eine Ewigkeit in der Trennung von Gott leben. Worüber reden wir hier eigentlich? Worum geht es uns? Es geht um so Menschen. Um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Lassen wir uns bewegen vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass in unserer Region es Zeiten geben wird, dass man über den Glauben sprechen wird. Und nicht nur von uns, sondern auch von anderen Gemeinden. Von anderen Gemeinden. Und natürlich wird es Anfeindung und Verfolgung geben. Hey, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber lange reden. Lasst uns dafür einstehen, dass der Glaube sich anfängt auszubreiten. Und das beinhaltet auch, und ich glaube, wir sind an der Stelle wirklich manchmal auch so, manchmal ein bisschen gedankenlos, wenn wir für solche Dinge beten. Das bedeutet, ich muss gesandt werden. Dass Gott mich senden darf. Lasst uns so leben, dass die Menschen nicht schweigen können von dem, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Was der Vater, Jesus, der Heilige Geist in unserem Leben tut. Die Christen in Thessalonica, die lebten in einer sehr großen Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Also es war so, Jesus kommt jetzt demnächst wieder. Diese Naherwartung war sehr, sehr präsent. Und wir sehen das in der Erweckungsgeschichte überall, dass da, wo Dinge anfangen aufzubrechen, die Erwartung der Wiederkunft Jesu steigt. Welche Erwartung hast du? Solange wir nichts erwarten, wird auch nichts geschehen. Es werden Dinge geschehen unserem Glauben gemäß, oder? Und wenn wir anfangen zu erwarten, dann werden sich Dinge auch ausbreiten, werden Dinge auch passieren. Und ich wünsche uns, dass diese Dinge, das ist der Schlüssel, denke ich auch, es geht um Gott, es geht um Beziehung mit ihm, es geht um Leidenschaft, es geht um völlige Hingabe, dass diese Dinge, Glaube, liebe Hoffnung, dass es in uns eine dynamische Kraft des Heiligen Geistes erzeugt, die in unserem Leben für andere Menschen durch unser Leben erfahrbar werden. Und ich glaube, das ist bei jedem hier möglich. Ich glaube, wenn du heute nach Hause gehst, dann kannst du in diesen Dingen leben, wenn du in dieser Erwartung gehst, wenn du den Mantel, den Gott dir rübergelegt hat, wenn du ihn wirklich nimmst und sagst, ja, so möchte ich leben. Und nur der Heilige Geist kann in uns ein brennendes Feuer in unserem Herz entzünden, was nichts und niemand in der Lage ist, zum Löschen zu bringen. Nur er kann uns zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesus machen. Nachfolgen. Ich habe neulich einen erschreckenden Satz gehört von einem Theologen. Und er sagt, heutzutage, eine der größten Katastrophen im Christentum ist es, dass du zum Glauben an Jesus kommen kannst, ohne ein Nachfolger zu werden. Dass Menschen zum Glauben kommen, aber sie werden keine Nachfolger. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr? Was heißt denn nachfolgen? Ich gehe los. Ich gehe aus meiner Komfortzone heraus. Ich stürze mich in die Abhängigkeit von Gott. Ich mache auf einmal Dinge, die ich vorher vielleicht nicht machen würde. Ich überwinde meine Menschenfurcht. Und wir können auch viel beten, dass Gott unsere Menschenfurcht wegnimmt. Aber um diese Dinge auch zu überwinden, gehört es auch im Glauben mal einen Schritt zu tätigen und zu erfahren, dass in diesem Moment die Menschenfurcht wirklich verschwindet. Ja? Das ist ein Zusammenspiel zwischen uns und unserem Vater. Und ich glaube, dass wir noch spannende Zeiten vor uns haben. Und ich glaube, Gott kann jeden hier zu unfassbar großen Dingen gebrauchen. Aber es liegt auch an uns, geben wir uns ihm hin oder nicht. Gib dich hin. Stellt euch, was wäre möglich, wenn wir als CGA alle uns mal so richtig hingeben. Ja? Ja, jetzt fragt man ja, was heißt das denn und hier und da und schon geht's ja los. Ja, dann fängt man wieder zu diskutieren. Hingabe heißt für mich blindes Vertrauen. Ja, Vertrauen, sich ihm hingeben, ihn lieben. Aber ich glaube, der Schlüssel für diese Dinge ist eine Begegnung mit ihm. Wir können das nicht aus uns heraus. Und deswegen möchte ich jetzt auch, weiß nicht, habt ihr vielleicht noch ein Lied oder das halt nochmal ein bisschen instrumental. Und so, ich habe vom Feuer gesprochen, dass das Feuer sich ausbreitet. Und ich möchte uns einfach einladen jetzt, dass da, wo wir sind, dass wir füreinander beten, dass wir einander segnen. Wir haben das in dieser Woche immer wieder gemacht und es war wirklich stark. Wenn du das nicht kennst, wenn es für dich komisch ist, ist ja auch in Ordnung, dann lass vielleicht einfach für dich beten und dich segnen. Oder du bleibst einfach sitzen. Also hier darf jeder sich, feel free, ja? Also kein Zwang. Aber ich möchte dich ermutigen, so, dass wir uns einander segnen. Und ich werde zum Schluss ein Gebet sprechen, dass der Heilige Geist wirklich uns neu erfüllt, dass er uns neu zurüstet. Ich lade euch ein, aufzustehen. Das können wir jetzt ganz easy going, locker, so wie wir stehen, so wie wir sind. Wendet euch doch einander zu. Zu vier, zu fünf, zu sechs und betet und segnet einander. Dass die Fülle, dass die Verheißung wirklich durchkommt. Dass Glaube, Liebe, Hoffnung durchkommt.